Koala ist überhaupt nicht schwierig zu pflegen. Wenn der seinen Eukalyptus hat oder seine paar Eukalyptussorten, die er gern frisst und die mit frischen Trieben, weil er frisst ja nur die frischen Triebe, ist ein Gourmet, dann ist alles andere egal eigentlich. Wenn ihr ein heimisches Raufußhuhn halt, ist das ganz was anderes. Ja. Natürlich haben wir einen Nemo gehabt, wie der Nemo da gerade aktuell war, aber das geht natürlich auch nicht bei allen Tierarten.
Unser Bundeskanzler, unser aktueller, ein Tier in Patenschaft?
Leider noch nein. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Fehler. Unser Herr Bundeskanzler fehlt noch. Also es wäre eigentlich höchste Eisenbahn. Wir werden ihm was vorschlagen.
Ja, willkommen zurück bei den Gebrüdern Planlos.
Ja, wir haben eine lange Pause gehabt. Der Stefan war im Kongo, aber er ist heute zurückgekommen, glücklicherweise.
Ja, stimmt. War recht anstrengend, aber sehr, sehr interessante Reise. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mal was.
Ja, aber jetzt, wir sind wieder regelmäßig. Wir sind ab sofort zweiwöchig. Und unser Comeback feiern wir in Schönbrunn.
Richtig, wir sind beim Eingang gleich einmal darauf hingewiesen worden, dass wir zum Büro durchs Giraffenhaus müssen, was natürlich sehr kurios ist.
Das war der schönste Empfang, den wir bis jetzt gehabt haben, bei diesen 13 Folgen.
Absolut.
Durchs Giraffenhaus und dann rechts.
Und jetzt sitzen wir da im Schönbrunn, im Zoo und mit Blick auf Pavillon.
Ja, und wir sitzen der Frau Dr. Dagmar Schratter gegenüber, die die meisten wahrscheinlich kennen werden, als Direktorin des Tiergartens. Tiergarten oder Zoo, spielt es für Sie eine Rolle?
Ja, spielt eine Rolle. Also wir sind ein Tiergarten. Wir legen auch Wert darauf, auf unsere gärtnerische Gestaltung. Und wir finden einfach, Tiergarten klingt schöner und original heißt es auch Tiergarten. Es war ja ursprünglich eine Menagerie, ist ja noch als Menagerie gegründet worden. Wissen Sie wahrscheinlich, ältester Zoo der Welt oder ältester Tiergarten der Welt. Und wie die Menagerie von der Republik übernommen wurde, 1921, ist dieser Name kreiert worden, Tiergarten Schönbrunn. Und wir legen großen Wert darauf, obwohl wir natürlich auch international vernetzt sind und einen großen Tourismusanteil haben oder Touristenanteil haben. Die verstehen nicht alle Tiergärten. Also es heißt Tiergarten Schönbrunn zu Vienna. Das findet uns dann jeder.
Und Sie haben es gerade berichtet, im Pavillon lässt sich wunderbar über den ganzen Pavillon plauschen, weil die Akustik so großartig ist. Andere Frage gleich zu Beginn, was ist denn Ihr Lieblingsplatzerl im Tiergarten?
Naja, ich habe den Pavillon nicht zufällig erwähnt. Also es gibt eigentlich zwei Lieblingsplätze im Tiergarten. Das ist einmal der Pavillon. Es gibt ja so Geomantiker, die dem alle möglichen Eigenschaften zuschreiben. Man sagt, das ist ein Kraftort, vielleicht ist es das. Ich halte mich dort gerne auf. Aber ich habe einen zweiten Platz im Tiergarten, der mir mindestens so wichtig ist, und das ist der Tiroler Hof. Also etwas ganz was anderes. Auf der einen Seite Bauernhof, auf der anderen Seite hier die Historie, obwohl der Bauernhof ist eigentlich noch einmal 20 Jahre älter als der Tiergarten. Ist ein Erbhof, der im Brandenberg, Seitental vom Zillertal, damals gestanden ist, abgetragen worden ist und hier wieder aufgebaut worden ist. Und da haben wir halt gefährdete Haustierrassen. Das hat einfach Atmosphäre und das ist ein schöner Platz. Also gleichwertig.
Es gibt in diesem Tiergarten ja irrsinnig viel Tiere. Und da reden wir jetzt noch gar nicht von denen hinter den Kulissen zur Forschung. Wie viele der Tiere, die das Publikum quasi da sehen kann, kennt eine Tiergartendirektorin quasi individuell?
Also ich kann das jetzt, ich habe sie nicht gezählt und ich kann Ihnen jetzt auch keine Zahl nennen, aber es sind natürlich die großen Tiere, es sind Tiere, von denen es nur wenige Exemplare gibt. Ich kenne natürlich die Giraffen oder die Pandas oder die Koalas oder die Orangs oder die Nashörner. Ich kenne nicht jedes einzelne Individuum jetzt von den Morgazellen. Also so schwer zu sagen jetzt, wenn wir es durchzählen, 10% vielleicht.
Und was ist Ihr Lieblingstier?
Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wenn man 700 Tierarten hat oder für die verantwortlich ist, dann kann es kein Lieblingstier geben. Es gibt bestimmte Tiergruppen, die ich vielleicht mehr mag wie andere. Ganz vorne sind da alles, was mit Ziegen zu tun hat. Ich bin ein Fan von Ziegen, vielleicht deshalb auch gerne am Tirolerhof. Frösche, ja, alle Amphibien, aber Frösche ganz besonders. Ja, und dann, was weiß ich, Ameisenbär, Nashorn. Immer wieder unterschiedlich. Also es gibt nicht ein Lieblingstier.
Darf sich der Ameisenbär dann über bevorzugte Behandlung freuen?
Also wenn ich sie selber pflegen würde, dann wäre das wahrscheinlich so, weil die Ilse, also unser altes Weibchen, die liebt es zum Beispiel geduscht zu werden und dann mit einer Bürste auch ein bisschen gekrault zu werden. Wenn ich dort Pflegerin wäre, wahrscheinlich wäre ich dort öfters wie vielleicht bei anderen, aber nachdem ich die Tiere ja nicht pflege, sondern meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder von mir aus noch die Zoologen oder der Tierarzt mit ihnen den direkten Kontakt hat, also fällt das weg. Aber es gibt schon einen Unterschied, ich besuche manche öfters als die anderen.
Wenn Sie sagen, die Ilse, die Ameisenbärendame, wird so gern geduscht, wie viel Charakter haben Tiere? Vielleicht auch jetzt auch im Sinne eines Bildungsauftrags. Wie anders ist eine Gazelle von der anderen?
Ja, also jedes Individuum für sich ist anders. Wir sagen ja deshalb auch, wir versuchen die Tiere tiergemäß und nicht artgemäß zu halten, weil es ein Unterschied ist, ist da geboren, ist es woanders geboren, ist es scheu, ist es weniger scheu, ist es in einer Gruppe aufgewachsen, kennt es bei Gemeinschaftshaltungen auch andere Tierarten oder nicht. Auf das muss man einfach Rücksicht nehmen und es gibt individuelle Unterschiede auch im Charakter. Ob das jetzt unser Faultier ist, wir haben ein Pärchen Faultiere, die gerade ein Junges haben, riesiger Unterschied, er kommt sofort oder sofort langsam halt, wenn die Pfleger in der Früh kommen, um sein Frühstück abzuholen und nimmt das auch und sie ist da sehr, sehr viel zurückgezogener. Selbe haben wir jetzt zum Beispiel bei unseren Mädels, bei den Giraffen, ganz, ganz großer Unterschied zwischen den beiden Weibchen. Von Anfang an, die sind beide aus Rotterdam gekommen, der eine neugierig, auch wenn man mit fremden Leuten hinten reingeht, die kommt gleich schauen, die andere schaut sich das einmal ganz von der Weiten an. Bei den Pandas war es so, wir haben ja so zurzeit nur das Weibchen, das Männchen ist ja gestorben, leider vor 2 Jahren. Wir warten gerade auf ein neues Männchen. Aber da ist es auch, dass das beginnt mit Empfindlichkeiten gegenüber Geräuschen. Unser Weibchen mag keinen Schneepflug und also dieses kratzende Geräusch, da rotiert sie dann und ihn hat das immer völlig cool gelassen. Dann haben wir mit den Pandas, unsere Kuratorin hat ihre Dissertation dort gemacht über visuelle Fähigkeiten bei großen Pandas, also können sie sich anhand der Augenflecken kennen, das war ursprünglich also die Aufgabe, können sie Muster unterscheiden und die Tiere sind dazu natürlich trainiert worden und haben dann also über Belohnung, wenn sie die richtige Lade gezogen hat, also mit verschiedenen Mustern eine Belohnung kriegt und auch da ein riesiger Unterschied zwischen ihr und zwischen ihm. Ihr hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Sie ist immer schon, wollen gehen wir endlich trainieren, hat sich dann so hingesetzt, jetzt geht's wieder los. Ja. Und er hat halt mitgemacht, wenn er Lust gehabt hat. Also da wirklich unterschiedliche Charaktere. Und ich weiß nicht, ob es die jetzt bei unseren Winkerfröschen gibt, aber bei Säugetieren auf alle Fälle und sicher auch bei Vögeln. Also bei höheren Wirbeltieren sicher.
Jetzt Anschlussfrage an das, wenn jetzt das Panda-Weibchen den Schneepflug gar nicht mag, heißt das dann, es wird im Umkreis vom Gehege
nicht
händisch gemacht?
Nein, das heißt es nicht, sondern an gewisse Dinge müssen sie sich einfach gewöhnen und die Tiere sind ja mehr oder weniger anpassungsfähig. Der Schneepflug fährt ja jetzt nicht 2 Stunden. Ja. Das heißt, sie hat einmal einen kurzen Stress. Und ich persönlich bin der Meinung, kurzzeitiger Stress ist auch für ein zoobewohnendes Tier nicht wirklich ein Problem. Sie haben draußen auch Stresssituationen und da sind sie in einer geschützten Werkstatt und wenn sie sich einmal über irgendwas ärgern oder einen kurzen Stress haben, dann ist das insgesamt also für ihr Wohlbefinden sicher kein Problem. Sie kann sich zurückziehen, sie kann sich ein bisschen fürchten und dann ist wieder vorbei.
Da knüpfe ich gleich an. Nervt Sie eigentlich als Tiergartendirektorin so dieses immer die Frage nach der Legitimität eines Zoos, eines Tiergartens oder nach artgerechter Tierhaltung, und Sie wissen, was ich meine?
Ich weiß, was Sie meinen, und das nervt mich gar nicht, sondern das ist ein gutes Recht, dass man das hinterfragt. Brauchen wir heute noch Tiergärten? Sind heute Tiergärten noch zeitgemäß? Also die üblichen Fragen, die da immer wieder kommen. Ich sage natürlich ein ganz, ganz klares Ja, aus mehreren Gründen. Es ist für uns also eine Möglichkeit, dass die Menschen also viele, viele Tiere kennenlernen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich jetzt die Tiere in einem noch so guten Fernsehfilm, Universumfilm sehe oder ob ich sie in Natura sehe, auch wenn es in einem Gehege, in einer Anlage ist. Und wenn man Kinder beobachtet, wie sie dann halt mit der Nase plattgedrückt jetzt vor den Robben oder vor dem Tiger stehen, dann sieht man einfach, dass da Beziehungen entstehen, und das ist niemals machbar mit einem noch so gut gemachten Video. Es ist auch ein Lernprozess für unsere Besucher. Wenn ich einen tollen Universumfilm über Löwen im Fernsehen anschaue, dann ist da immer Action. Ja? Bei uns sagen die Leute, oh, die stumpfen ja völlig ab und die sind so arm und der liegt die ganze Zeit da und schlaft. Ja, er schlaft auch draußen 23 Stunden und geht einmal jagen und dann liegt er halt wieder. Aber ich kann halt im Fernsehen nicht nur schlafende Löwen zeigen. Also gibt es da Action, Action. Das ist auch ein Lernprozess. Ein Zoo hat heute nicht nur Aufgaben, jetzt Tiere zu halten und den Besuchern Tiere näher zu bringen, sondern es gibt definierte Aufgaben, die sind in der EU-Zoorichtlinie von 1999 definiert und ratifiziert bei uns im Bundes-Tierschutzgesetz. Und das ist Erholung. Die Leute kommen in erster Linie her, weil sie einen schönen Tag verbringen wollen und Tiere sehen. Das ist aber auch Forschung, das ist Natur- und Artenschutz und das ist Bildung. Das heißt, wir sind auch gesetzlich dazu verpflichtet, diese Aufgaben mehr oder weniger, es hängt auch von den finanziellen Ressourcen ab, zu tun, und das tun wir auch. Und wenn ich zum Beispiel jetzt das Thema Artenschutz hernehme, was viele ja nicht wissen, Die Arbeit eines Zoos heute, eines wissenschaftlich geführten Zoos, endet ja nicht an den Grenzen eines Tiergartens. Wir führen Artenschutzprojekte weltweit durch oder beteiligen uns dran. Patagur, Flussschildkröte, eine der drei seltensten Schildkröten der Welt. Wir haben in Bangladesch, wir als Tiergarten Schönbrunn, haben in Bangladesch gerade die zweite Zuchtstation aufgebaut. Also wir versuchen, das Tier wieder anzusiedeln in den Sundarbans. Also es geht weit, oder wir beteiligen uns bei der Wolltrapp-Wiederansiedlung, beim Habichtskarz, beim Bartgeier, bei den Berberaffen. Also es sind immer wieder Projekte. Aber ich glaube, die wesentlichste Artenschutzarbeit eines Zoos ist nicht direkt im Lebensraum, sondern ist hier. Wir haben ja auch eine Mission, das heißt, wir möchten unsere Gäste einfach für die Welt der Tiere begeistern, und wir glauben, dass wir damit ein bisschen ihr Verständnis auch für die Notwendigkeit von Artenschutz, von Naturschutz fördern können. Also wir hoffen es, wir bemühen uns, wird uns nicht bei allen gelingen, aber das ist eigentlich unser Auftrag. Und weltweit gehen 700 Millionen Menschen in den Zoo. Bei uns allein im Tiergarten Schönbrunn sind es über 2 Millionen. Also das heißt, wir erreichen sehr, sehr viele Leute. Und wir erreichen sie mit dem lebenden Tier.
Jetzt haben Sie diese ganzen Sachen angesprochen, die ein Zoo leisten muss. Was ist da für Sie die größte Herausforderung jetzt in Ihrer Amtszeit bisher gewesen?
Naja, also ein Zoo muss wirtschaftlich nachhaltig sein, sonst kann er alle diese Aufgaben, die ich gerade genannt habe, nicht durchführen. Wir erhalten uns durch die Eintrittsgelder der Besucher. Das heißt, der Zoo muss nicht nur für die Tiere lebenswert sein, sondern für die Besucher attraktiv sein. Die Menschen müssen auch das Gefühl haben, dass es den Tieren hier gut geht. Das ist nicht immer eine Ebene. Wenn ich bei dem Affengehege statt Glasgitter machen würde, wäre das für die Affen 10-mal gescheiter, weil dann hätten sie eine weitere Dimension, wo sie klettern können. Aber für die Besucher ist das Gefängnis, ist das eingesperrt. Gitter, wir empfinden Gitter als Gefängnis. Die Tiere haben diesen Begriff ja nicht. Das heißt, das mache ich auch für die Besucher. Also wie gesagt, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um das alles auch tun zu können, was wir tun wollen. Was eine Herausforderung ist, ist einfach die ganze Logistik. Wir haben 700 Tierarten, die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, sei es jetzt in der sozialen Zusammensetzung, sei es jetzt klimatische Bedingungen, sei es jetzt an den Strukturen, die sie brauchen, Ernährung natürlich, ich muss die ja alle auch unterschiedlich füttern, ich muss das Futter besorgen, das alles soll der Besucher und die Besucherin gar nicht mitkriegen, ich muss die Gehege sauber machen, ich muss dafür sorgen, dass im Winter halt der Schnee nicht auf den Besucherwegen liegt oder das Eis. Also das heißt, es ist eine ganz große Palette von Aufgaben, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Ich brauche das, weil ich muss den Besuchern sagen, Schatz, es gibt wieder ein neues Tier, es gibt eine neue Attraktion, es gibt eine neue Anlage, dazu ist im Winter schön, dazu ist im Frühjahr schön. Das ist einfach notwendig, aber über all das soll der Besucher, wenn er hierher kommt, ja nichts mitkriegen, sondern der Besucher, ich habe das schon eingangs gesagt, die Besucher kommen her, weil sie einen schönen Tag erleben wollen, weil sie Tiere sehen wollen und alles drumherum wollen sie auch gar nicht wissen.
Wenn Sie sprechen es an, wenn es darum geht, neue Attraktionen, neue Tiere, wie kann ich mir das vorstellen als Prozess? Sitzen Sie da mit Ihrem Team zusammen und sagen, da sagt der eine, ich hätte gern einen und Sie sagen, na, es taugt mir nicht so. Oder wie funktioniert das, ein neues Tier auszuwählen, was man den neuen dazu holt? Oder kommt dann jemand und sagt, ja, aber wir wissen, Pixar macht diesen und jenen Animationsfilm, da kommt das und das Tier vor, dann kommen wieder alle. Funktioniert das auf die Art und Weise oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also Pixar Animationsfilm und natürlich haben wir einen Nemo gehabt, wie der Nemo da gerade aktuell war, aber das geht natürlich auch nicht bei allen Tierarten. Nein, es gibt einen Animal Collection, einen langjährigen Animal Collection Plan, wo jede einzelne Tierart gelistet ist, wie groß die Anlage ist, wie viel wir davon halten können und warum wir sie halten. Das sind unterschiedliche Gründe. Das kann sein aus der Historie heraus. Die Giraffen zum Beispiel, 1828, die erste Giraffe nach Wien gekommen, war damals ein Hype wie beim Berliner Eisbären. Also das ist einfach, das ist wirklich ein historischer Grund einfach. Immer schon gehabt und da gehört zum Tiergarten Schönbrunn. Ein Grund kann sein Forschung, die Winkerfrösche haben wir aus Forschungsgründen. Ein Grund kann sein Artenschutz. Egal, ob das jetzt ein Erhaltungsprojekt ist, wo wir einfach, ich meine, ein Zoo kann niemals Arche sein für alle Tiere, aber kann zumindest also ein Beiboot sein. Viele Tiere haben ja nur im Zoo überlebt und sind von da wieder rausgegangen. Also aus Artenschutzgründen, Habitskauz, Wiederansiedlungsprojekt oder Bartkauz oder Waldrapp oder was auch immer. Also das kann ein Grund sein. Und der dritte Grund, oder vierte ist es jetzt dann schon, das ist natürlich die edukative Seite. Gerade so ein Stadtzoo möchte eine breite Palette der Systematik einfach zeigen. Also ich wäre so platzbeschränkt, wie wir sind, jetzt nicht drei verschiedene Zebraarten haben, aber eine Art Zebra muss ich haben. Und natürlich kommt immer wieder mal der Wunsch, ja, oder man hat Wünsche, also ich hätte immer so gerne mal Schuhschnäbel gehabt und dann ist es tatsächlich passiert und wir haben ein paar Schuhschnäbel angeboten gekriegt und ich habe es abgesagt, weil wir einfach den Platz nicht haben. Also wir sind räumlich beschränkt und da muss ich einfach haben, auch wenn ich etwas will, was ist möglich. Bei Fröschen geht es leichter, also wenn der Toni Weißenbacher vom Aquarium sagt oder vom Aquarium Terrarium, boah, da hätte er jetzt angeboten das und das und die Züricher haben das nachgezüchtet und das wäre so toll und das hätte ich gern, dann ist das leichter umzusetzen, wie wenn jetzt dann eine andere Kuratorin sagt, so ich hätte jetzt gern zu den Giraffen noch Okapis, ja, weil die brauchen dann noch einmal so viel Platz mindestens, weil die muss man auch einzeln halten, außerhalb der Paarungszeit, dann ist das einfach nicht möglich. Also man richtet sich nach den Flächen, die wir hier zur Verfügung haben, nach den Spezialisten, die wir hier zur Verfügung haben. Und wie gesagt, dieser Animal Collection Plan ist ein langjähriger Plan. Da kann dann schon sein, wir haben eine Gemeinschaftshaltung bei den Panzernashörnern. Da gibt es die Panzernashörner, da gibt es Nilga-Antilopen, Hirschziegen-Antilopen und wir hatten Axis-Hirsche. Ja. Die Axis-Hirsche sind, um das einmal salopp zu sagen, 0815 Hirsche. Ja. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir die abgeben. Muss man ja auch immer schauen, dass man auch gute andere Zoos findet, die halt gerade einen Bedarf haben. Und haben stattdem jetzt Vietnam-Sika-Hirsche drinnen. Vietnam-Sika-Hirsche sind im Freiland ausgestorben. Hier gibt es ein Erhaltungszuchtprogramm. Für die Besucher ist Bades Arelien mit Punktal. Ja. Aber für uns ist es einfach ein wichtiges Artenschutzprojekt wieder. Also da versucht man auch solche Tiere, wo es um die Erhaltung geht oder vielleicht um ein Wiederansiedlungsprojekt. Also so läuft das. Wenn ich zu lang bin, sie stoppen mich einfach.
Überhaupt nicht, das ist sehr interessant. Ich, gleich anknüpfend, wie kauft denn ein Zoo Tiere?
Gar nicht. Ein Finanzfluss gibt es nicht mehr zwischen den Zoos, sondern die Tiere werden geschenkt, getauscht, eingestellt oder im Rahmen eines Erhaltungszuchtprogramms auch nur verliehen. Bei einem Erhaltungszuchtprogramm, um das noch kurz zu erklären, Erhaltungszuchtprogramme gibt es von Tieren, die entweder im Freiland hochgefährdet sind oder wo auch der Bestand innerhalb der Zoos sehr klein ist. Also es ist ja nicht mehr so wie in den 50er Jahren, dass ich dann nach Afrika fahre und die fangen mal wieder ein Nashorn ein, sondern ich muss einfach schauen, dass ich auch eine genetisch gesunde Population habe. Und von diesen Tieren gibt es einen Zuchtkoordinator. Wir haben zum Beispiel das Zuchtbuch für die Felsenpinguine oder für die Fidschi-Leguane. Also in jedem Zoo sitzen da Leute, die das Zuchtbuch führen, wo alle Daten zusammenlaufen und wo der sagt, ihr habt jetzt einen Zuchtstopp, weil eure Linie ist überrepräsentiert, dann müssen wir uns beugen. Oder eure Jungtiere gehen dort und dorthin oder wie werden die Tiere zusammengestellt. Das bestimmt der Zuchtkoordinator mit einem Komitee und dem unterwirft man sich. Und solche Tiere eines Erhaltungszuchtprogramms, die sind auch gar nicht im Besitz des Zoos, sondern die gehören dem Zuchtbuch. Okay. Ja, also das ist jetzt nichts Physisches. Bei anderen Tieren ist es einfach, es gibt eine weltweite Datenbank von Zoos, wo alle, also jedes Individuum eingepflegt wird, wo jeder wissenschaftlich geführte Zoo auch hineinschauen kann. Und wenn ich sage, oh, jetzt ist mir jetzt der Partner von irgendeiner Tierart gestorben oder ich habe gerade Nachzuchten und ich habe jetzt keinen befreundeten Zoo, der sagt, ah, warte ich eh schon so lange auf die Weißrüssel-Nasenbären, dann wird das da hinaufgestellt. Und dann geht das einfach, also Kosten des Transportes immer zu Lasten des Empfängers, aber ohne Geldfluss. Also Geldfluss in ganz, ganz großen Ausnahmen bei Fischen ab und zu noch, Prachtfinken, also sowas, Vögel, aber prinzipiell also bei Säugerarten gar nicht mehr.
Rennt das bei Pandas auch so, weil da wird immer ein riesen Brimborium drum gemacht, wenn da auch nur ein Panda irgendwo in einen Flieger verfrachtet wird. Steht, und das ist ja selbst bei Staatsbesuchen teilweise das große Thema, zumindest in den Medien. Steht da nicht auch irrsinnig viel Politik dahinter dann letztlich?
Also bei Pandas.
Ja. Ist das wirklich so die eine Ausnahme einfach? Ja.
Alle anderen Einstellverträge, man hat auch dann oft Einstellverträge von Tieren. Ja? Also ich stelle jetzt, also wenn das jetzt nicht so ein Zuchtprogramm ist, das Tier bleibt im Besitz des Tiergartens, aber zur Zuchtleihgabe kriegst du das jetzt für die nächsten Jahre. Oder wir haben einen Kasuar, Budapest hat einen Kasuar und wir schauen halt, dass wir ein Paar zusammenstellen. Also der eine gibt es den anderen. Und das, wie gesagt, verschenkt man entweder oder macht es mit Leihverträgen. Ganz anders beim großen Panda. Alle großen Pandas weltweit gehören der Volksrepublik China. Und es gibt sie nur für langjährige Forschungs- und Zuchtprojekte, mindestens 10 Jahre. Also es gibt Leihverträge da, aber diese Leihverträge mache ich nicht mit einem Zoo, sondern mache ich mit der China Wildlife Conservation Association, die untersteht dem Forstministerium. Also das ist schon hochpolitisch. Nicht jeder kriegt Panda. Mein Vorgänger war ja auch WWF-Präsident und die haben ja den Panda als Logo im Emblem und der wollte immer große Pandas hier halt haben. Das Ganze hat also auf politischem Weg etwa 10 Jahre gebraucht. Da hat sich jeder Außenminister dafür eingesetzt, da hat sich der damalige Bundeskanzler dafür eingesetzt, da mussten wir Proposal schicken, was wir alles schon an Forschungsarbeiten gemacht haben und was wir machen könnten. Wie gesagt, das Ganze hat genau 10 Jahre gedauert. Und dann waren wir reif, dass wir eben die Pandas kriegen, aber das ist politisch. Das ist aber nur der Panda.
Der Panda ist ja auch in Wahrheit der große Star des Tiergartens, würde ich jetzt mal eiskalt behaupten. Ich denke mal, Sie werden da Publikumsforschung haben, aber genau, wir drehen uns um, es sind an den Wänden auffällig viele Pandas. Aber gibt es auch sowas wie so, Sie werden das ja wahrscheinlich alles, es wird ja auch Zählungen geben bei den Zusehern, gibt es so die kleinen geheimen Stars des Tiergartens auch?
Ja, die gibt es natürlich und wir machen ja alle paar Jahre mal so die beliebtesten 10, wo wir die Besucherinnen und Besucher wählen lassen, entweder hier oder über das Internet. Und da waren also bei den ersten Malen immer der Elefant. So war lang nichts. Und dann gehört halt dann irgendein Tiger oder der Löwe dazu. Von den Vögeln ist es immer nur der Pinguin. Also Vögel sind völlig uninteressant, aber Pinguin ist was anderes. Also der ist immer bei den 10 dabei. Und wie wir dann die Pandas gekriegt haben, 2003, haben wir gedacht, so, jetzt wird der Panda den Elefanten ablesen. Nein. War nicht der Fall, es war wieder der Elefant und der Panda war zwar unter den beliebtesten 10, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, 5., 6. Stelle. Und bei unserem letzten Ranking, das wir so gemacht haben, du warst auch nicht der Panda und du warst auch nicht mehr der Elefant, sondern du warst die Erdmännchen. Also zu den beliebten Tieren, man kann es auf einen Punkt bringen, sie müssen groß sein oder und Fell haben. Oder es muss ständig was los sein. Katas, Erdmännchen. Und die Erdmännchen hatten wir vorher auch schon, aber wir haben sie in ein neues Gehege gegeben. Sie sind also, wir haben das historische Affenhaus damals komplett erneuert. Und die sind in Gemeinschaftshaltung mit dem Bärenstummelaffen, aber jetzt ganz nah am Besucher. Es ist immer was los, einer, der aufpasst. Und es tut sich was. Und die sind auf Anhieb, also mit Abstand, die beliebtesten Tiere geworden. Also nicht der Panda.
Also es spielt eine Rolle, wie quasi das Tier präsentiert wird.
Selbstverständlich.
Und vielleicht kann man unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen einen Hint geben, was denn in Zukunft geplant ist an neuen Gehegen, neuen Attraktionen?
Kann ich schon. Also wir bauen gerade an einer neuen Voliere für Schwalbensittiche. Am Eingang von Neptun, da waren ursprünglich Nutrias, so Sumpfbiber. Schauen aus wie Biber mit einem dünnen Schwanz sind gezüchtet worden, also für die Pelzindustrie. Das ist in der Zwischenzeit eine sogenannte invasive Art. Das heißt, eine invasive Art ist eine Art, die einen ökologischen oder wirtschaftlichen Schaden macht und die Haltung ist verboten in Europa, auch in den Zoos. Wir hatten eh nur noch einen, also da haben wir abgewartet, bis er dann in den Nutria-Himmel kommt. Und wir bauen hier eine schöne große Voliere für Schwalbensittiche. Schwalbensittiche, hochgefährdete Art, ist der einzige Papagei, der auch ein Zugvogel ist, also zieht von Tasmanien, Australien, also hat sein Brutgebiet in Tasmanien, ist vom Aussterben bedroht. Gibt auch ein Erhaltungszuchtprojekt, dem wir uns jetzt anschließen. Mhm. Der wird auch der Pavarotti unter den Vögeln genannt, weil er nicht nur laut kreischt, sondern weil er hübsch singt. Und sind kleine, sehr bunte Vögel. Und wie gesagt, auch da haben wir uns wieder an einem Artenschutzprojekt angeschlossen und ist einfach attraktiv, auch hier am Eingang, wo viele Touristen hereinkommen. Und wir planen an einem neuen Aquarium. Mhm.
Der Martin wird schon hellhörig, ich sehe es genau.
Ich bin schon hellhörig, ja. Gibt es, ich frage es ja, sind in England 2 Pinguine gestohlen worden aus einem Zoo. Gibt es jemanden, der in der Früh eine Riesenrunde macht und zumindest bei den großen Tieren zählt?
Nein, gibt es nicht. Aber der ganze Tiergarten ist in einzelne Reviere eingeteilt. Ein Revier hat einen Revierleiter und dann je nach Größe des Reviers unterschiedlich viele Pfleger, von 5, 6 bis 11, 12 ist das Maximum, so ein Revier. Und die Pfleger, die in der Früh den Dienst antreten, die schauen darauf natürlich. Ja? Und die schauen auch, ist da jetzt wirklich alle 4 Löwen da oder bei den Pinguinen. Weil sie die Pinguine erwähnt hat, weil ich glaube nicht, dass sie die jetzt wirklich einzeln durchzählen, aber wenn dann irgendeiner fehlt, fällt das auf. Also die Pfleger, die direkt am Tier arbeiten, denen fällt das auch auf. Kommt dir schon einmal vor, dass ein Tier auch auskommt? Also nicht gerade jetzt ein Tiger oder ein Leopard, aber anderen gehen oft spazieren, auch in der Nacht. Viele Tiere können aus ihren Anlagen raus und sind in der Früh wieder drinnen. Auch keine Tiger und keine Löwen, sondern das sind jetzt die Rentiere zum Beispiel oder unser Hornrabe geht immer spazieren oder unsere Serien als Vogel in Südamerika. Aber wenn viele Leute da sind, dann geht er wieder in seinen geschützten Raum. Also insofern ja, schaut man natürlich drauf, aber dass einer durchgeht und durchzählt, nein, das wäre auch bei 2000 Wirbeltierarten viel Arbeit. Also das ist dann nicht mit in der Früh getan, da braucht ihr einen eigenen Angestellten dafür. Ist auch nicht notwendig.
Zwischenfrage, wenn Sie Angestellte sagen, wie viele Leute arbeiten im Tiergarten?
Also Vollzeit-Äquivalent haben wir zurzeit 200 und an Köpfen 270. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Teilzeitbeschäftigte, sehr, sehr viele Studenten oder auch fertige junge Veterinärmediziner oder Biologen, die hier als Guide arbeiten. Mhm. Wir haben also in der zoopädagogischen Abteilung zwischen 60, 65 Guides, die Nachtführungen machen, Kindergeburtstagspartys betreuen, Hinterkulissenblickführungen, Schulführungen, also dieses ganze Paket, das Betreuen, also in erster Linie gibt es Fixangestellte auch vier, aber das Betreuen eben so Teilzeitbeschäftigte, daher kommen wir auf diese große Anzahl an Köpfen.
Mhm. Muss ich, also das Publikum wird anders? Das ist ja kein Geheimnis, die Kinder. Ich meine, im Zoo sind es vielleicht immer noch mehr Kinder als draußen, aber müssen Gehege selfiegerechter werden und muss man sich neue Sachen überlegen, um die nächste Generation auch zu kriegen als Gast?
Das ist eine Diskussion auch innerhalb der Zoos. Es gibt ja in Japan bereits einen völlig virtuellen Zoo. Also der hat gar keine Tiere mehr. Manche Zoos machen auch Apps, wo die Kinder dann nur noch durchgehen und aufs App schauen. Wir machen das nicht, weil wir sagen, also das lebende Tier ist eigentlich das, das bei uns im Vordergrund steht. Wir nutzen natürlich schon auch neue Medien, auch wir haben eine App oder werden bald eine neue App vorstellen, aber da geht es um ein bisschen was anderes. Aber bei uns ist immer noch herausragend einfach das lebende Tier. Wir stellen uns auf andere Besucher ein, weil der Touristenanteil im Tiergarten Schönbrunn ständig im Steigen ist. Fünfmal bester Zoo Europas, wir haben Pandas, wir machen auch konkret Werbung in den Nachbarländern. Da müssen wir uns einstellen, zum Beispiel auch in der Sprache. Ja, ob es jetzt auf der Homepage ist, dass wir das mehrsprachig haben oder dass auf unseren Tafeln wenigstens alles zweisprachig, also auch in Englisch vorhanden ist. Wir haben 100.000 Jahreskartenbesitzer seit vielen, vielen Jahren. Die kennen schon alles. Da stellt man sich darauf ein, dass man einfach unterschiedliche Programme anbietet, also dafür auch die Guides, Spezialführungen, Spezialerlebnisse. Man kann einen Erlebnisgutschein kaufen, wo ich halt einmal mitgehe mit den Pflegern und halt alles erfahre. Also das ja, aber jetzt eine Umstellung jetzt auf die junge Generation, weil die kommen auch im Tiergarten und die schauen zwar aufs Handy, aber die schauen auch auf das Tier und das soll es auch bleiben.
Kommen auch, also die Tiere, viele Tiere im Tiergarten haben ja Paten. Mhm. Kommen Paten auch tatsächlich ihre Paten Antilope besuchen oder sind die nur mit Plakette vor Ort?
Also zum allergrößten Teil. Wir haben Firmenpaten, da ist es nicht immer so genau, und wir haben sehr, sehr viele Privatpaten. Also wir haben insgesamt etwa 400 Paten zurzeit, und so eine Patenschaft jetzt von einer Privatperson, die hängt mit vielen zusammen. Also es werden Patenschaften genommen, weil das Lieblingstier ist, es werden Patenschaften genommen in Memoriam, und wir haben eine einfach große Patenfamilie. Wir haben eine Mitarbeiterin, die sich nur um die Paten kümmert. Es gibt Vorträge für die Paten, es gibt ein Paten-Sommerfest, es gibt ein Paten-Adventfest, es gibt Extraführungen für die Paten. Also das heißt, die Paten bekommen ja was von uns zurück. Und oft ist es auch so, das ist einfach auch ein sozialer Aspekt. Die kennen sich, die treffen sich, aus den Paten rekrutieren sich viele, wir haben 150 Freiwillige, also Volontäre, die hier in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Und die geben uns ihre Zeit, entweder die Freiwilligen oder ihr Geld für die Paten, aber die wollen etwas zurückhaben. Die wollen auf der einen Seite Wertschätzung zurückhaben in Form von eben zum Beispiel besonderen Festeln, wo wir sie alle einladen. Und dann spielt der soziale Aspekt eine ganz große Rolle. Es bilden sich ja Freundschaften herinnen, die treffen sich mit anderen Paten, aber der größere Teil der Privatpaten besucht die Tiere ganz, ganz regelmäßig.
Und Promi-Paten, da würde mich interessieren eigentlich, jetzt wo ich so darüber nachdenke, hat unser Bundeskanzler, unser aktueller, ein Tier in Patenschaft? Also ist er Pate eines Tieres?
Leider noch nein. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Fehler. Wir haben immer wieder Patenschaften von Prominenten, wir haben Patenschaften von Politikern, für uns sind das Multiplikatoren, wir haben sogar einmal eine Plakatserie gehabt, ich bin Pate, du auch oder sie auch, weil wie gesagt, das ist also ein Teil unserer Einnahmen auch, daher wichtig, dass es solche Multiplikatoren gibt, aber unser Herr Bundeskanzler fehlt noch, also es wäre eigentlich höchste Eisenbahn, wir werden ihm was vorschlagen.
Das ist jetzt ein bisschen ein unglücklicher Übergang, aber es steht trotzdem als nächste Frage auf der Liste. Gibt es charakterlich besonders schwierige Tiere zum Halten?
Warum ist das so unglücklich?
Ja, jetzt im Kontext mit dem Kanzler.
Der passt doch wunderbar. Charakterlich schwierig gar nicht. Weil schwierige oder gefährliche Tierarten, da gibt es ja keinen direkten Kontakt mit den Pflegern. Wenn der Pfleger reinigt, dann ist das Tier im Außengehege oder umgekehrt.
Das wären zum Beispiel die Raubkatzen, würde ich jetzt
sagen. Das wären die Raubkatzen, das sind die Nashörner, das sind die Elefanten, das ist der große Panda, das sind die Giraffen. Überall dort geht der Pfleger ja nicht hinein. Wir haben auch mit dem meisten dieser Tiere ein medizinisches Training, das heißt, die haben gelernt über positive Verstärkung, kriegen eine Belohnung dafür, dass sie ihre Füße rausgeben, die Giraffen zum Beispiel, dass man die Klauen kontrollieren oder nachschneiden kann, oder Elefant gibt sein Ohr heraus, dass man Blut abnehmen kann, immer ohne Sedierung, ohne Narkose. Also das ja, und da gibt es natürlich unterschiedliche Charaktere und da, wenn Sie sagen, schwieriger Charakter, wenn ich den Elefanten hernehme, ja, die Mongo, ja, die ist oft grantig, die macht nicht immer mit, muss man sicher vorsichtig sein bei ihr, wenn sie einmal einen schlechten Tag hat, aber dadurch, dass wir die Tiere nur in geschützten Kontakt pflegen, also das heißt, der Pfleger ist ja nicht mehr drinnen und ist das Alpha-Tier, sondern immer ist immer eine Barriere dazwischen, ist immer ein Gitter dazwischen oder Stangen dazwischen, daher spielt der schwierige Charakter jetzt, wenn man das so nehmen will, keine Rolle. Schwierig zu pflegen ist wieder ganz was anderes. Ein Koala ist überhaupt nicht schwierig zu pflegen. Wenn der seinen Eukalyptus hat oder seine paar Eukalyptusorten, die er gern frisst und die mit frischen Trieben, weil er frisst ja nur die frischen Triebe, ist ein Gourmet, dann ist alles andere egal eigentlich. Wenn ihr ein heimisches Raufußhuhn halt, ist das ganz was anderes. Ja. Also die sind extrem heikel, was Feuchtigkeit betrifft, was die Nahrung betrifft, was die saisonale Nahrung betrifft. Also brauchen unterschiedliche Nahrung im Winter, im Sommer. Sind stressanfällig. Also wenn ich jetzt vergleiche eine Koala mit einem Auerhuhn oder einem Birkhuhn, da sind da Welten und schwierig ist das Birkhuhn zu halten und nicht der Koala.
Schwierig zu halten. Merken Sie es? Merken Sie quasi, spüren Sie im Zoo auch was vom Klimawandel? Also wird es schwieriger, manche Tierarten zu halten? Ich denke jetzt ganz blöd an Eisbären. Mhm.
Wir spüren den Klimawandel, aber weniger bei den Tieren, sondern wirtschaftlich. Hitzeperioden wie im Vorjahr, da kommen gerade noch die Touristen oder Gott sei Dank noch die Touristen, aber der Einheimische geht dann lieber baden, klarerweise, und wartet auf ein schöneres Wetter und kommt halt nicht bei 36 oder 37 Grad. Wirtschaftlich, weil wir mehr Kühlanlagen brauchen, also Kühlung im Sommer wird immer stärker ein Thema. Also von dem her spüren wir das sehr. Mhm. Von den Tieren her eigentlich bis jetzt jedenfalls gar nicht, weil gerade weil Sie den Eisbären erwähnt haben, auch im arktischen Sommer bei den Eisbären hat es auch einmal 15, 20 Grad. Die Tiere haben alle die Möglichkeit, natürlich auch der Eisbär, sich zurückzuziehen. Wir sperren den ja nicht raus, sondern der hat gekühlte Innenräume, klimatisierte Innenräume, Möglichkeiten mit mehreren Badebecken sich abzukühlen. Andere können einfach in der heißen Mittagszeit im Schatten Siesta halten oder gehen hinein. Wir geben allen Tieren die Möglichkeit, dass sie sich zurückziehen können. Nicht immer zur Freude der Besucher. Wir haben da schon ab und zu auch Beschwerden. Jetzt bin ich da extra wegen dem und dem gekommen und dann sehe ich ihn nicht. Dann sage ich, dann gehen sie noch eine Runde spazieren und kommen sie in einer Stunde wieder. Dann ist er vielleicht heraus. Man erwirbt mit dem Kauf der Eintrittskarte nicht das Recht, jedes Tier zu jeder Zeit zu sehen. Wir haben 700 Tierarten, also dann schauen sie da was anderes an. Aber den Tieren geht es da gut. die können machen, was sie wollen, die können sich zurückziehen, die können baden gehen. Das Problem, auch klimatische Änderungen, einerseits wirtschaftlich, aber auch unsere Mitarbeiter, weil der muss ab bei 38 Grad draußen arbeiten. Ich habe 32 Grad im Büro im Sommer. Wir haben keine Klimaanlage, wir haben ein historisches Gebäude, ich darf da keine Klimaanlage anbringen. Also uns fragt keiner, wie es uns geht, wenn es heiß ist. Langfristig wird es vielleicht ein Thema werden. Derweil einmal noch nicht, weil auch die Anlagen so eingerichtet sind.
Sie haben jetzt dieses ganze Denkmalschutz, historische Gebäude angesprochen. Ist das, hätten Sie sich teilweise gewünscht, es wird das nicht geben?
Niemals. Niemals. Ich habe mir das nie gewünscht, sondern ganz im Gegenteil. Für uns ist das der USB, des Tiergarten Schönbrunns. So auf die grüne Wiese stellen kann man schnell einmal, aber zeitgemäße Tierhaltung mit einem barocken Ambiente zu verbinden, braucht mehr Innovationen, braucht mehr Grips, ich kann nicht alles halten. Mein Vorgänger hat einen tollen Spruch einmal geprägt, der hat gesagt, es gibt kein zu kleines Gehege, es gibt nur die falschen Tiere darin. Nachdem haben wir uns auch gehalten, wir haben viele Arten aufgegeben, also für Elefantenhaltung unser Panda-Gehege undenkbar heute. Für die Pandas ist super. Für die Elefanten haben wir halt was Neues gebaut. Und wie gesagt, das ist wirklich also unser Alleinstellungsmerkmal des Tiergarten Schönbrunns, ist das historische Ambiente. Es ist der einzige noch erhaltene barocke Zoo. Es ist der einzige Zoo weltweit, der auch UNESCO-Weltkulturerbe ist. Also wir pflegen das auch und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass der Denkmalschutz so streng ist. Wir streiten schon immer wieder mal. Aber wenn das nicht so wäre, dann wäre halt der Zoo nicht mehr das, was er heute ist, sondern jeder probiert halt natürlich. Ja. Also wie wir die Giraffen jetzt, wo sie durchgegangen sind, also den Wintergarten für die Giraffen gebaut haben, da haben wir eigentlich gesagt, wir müssen das alte Giraffenhaus sanieren. Und in den 50er, 60er Jahren war man nicht ganz so streng. Da war dann noch so ein Nebengebäude, ist da dazu gebaut worden, so aus Plexiglas und eine Veranda davor, dass die Tiere also auch im Winter, wenn der Boden eisig ist oder wenn es bereift ist, also es geht nicht um die Temperatur, sondern es geht wirklich um den Boden, dass sie nicht ausrutschen, dass sie auch an die frische Luft können. Und ich habe gesagt, wenn man dieses Gehege, also wenn wir die Renovierung hier und die Sanierung angehen, dann muss ich eine größere Veranda machen, weil es sind die größten Tiere, die am wenigsten Auslauf im Winter. Ja. Also das Wetter ist schön, dann können sie natürlich schon die ganze Anlage benutzen. Und da denkt man schon, hat gesagt, sicher nicht. Weil wenn wir ein neues Gebäude, also wenn wir ein historisches Gebäude angreifen zum Sanieren, dann muss es wieder in diesen Zustand zurückgebracht werden, wie es einmal war. Das heißt, die ganzen Bausunden müssen weg. Aber nach langer Diskussion sagt dann der Zuständige vom Bundesdenkmalamt, ja, warum baust du es denn nicht hinten hin? Also von vorne, vom Babylon aus soll das eben dieser historische freie Blick sein. Aber auf der Rückseite ist das nicht so streng. Und dann habe ich gesagt, na super, aber dann baue ich gleich einen gescheiten Wintergarten, ja? Den man eben von vorne nicht sieht, sondern dann binden wir auch den Weg mit ein, sondern machen wir gleich was Gescheites. Also das geht. Man kann mit den Leuten auch reden, es geht nicht alles, man kann diskutieren, aber wenn der Denkmalschutz nicht so streng wäre, wäre es halt nicht mehr der Tiergarten, der es heute ist. Und Ende der 80er Jahre, wissen Sie ja wahrscheinlich, war der Tiergarten ja knapp vorm Zusperren und da hat man schon auch gesagt, ja, mit dem Klotz am Bein Denkmalschutz keine zeitgemäße Tierhaltung möglich. Ich denke, wir haben das in den letzten 26 Jahren gezeigt, dass es schon möglich ist. Es ist kein Klotz am Bein, es ist schwierig oft. Man muss vielleicht auf Dinge verzichten, wenn man sagt, okay, das darf ich jetzt nicht, dann halte ich diese Tierart nicht, weil es nicht geht. Man muss sich Dinge überlegen, so wie mein Vorgänger hat bei den Großkatzen, beim Gebadengehege, die Käfige mussten auch stehen bleiben, weil unter Denkmalschutz und jetzt führen wir halt die Besucher durch die Käfige und lassen sie hinausschauen auf die Gebadenanlage, die ursprünglich nur Besucherfläche war. Also anders denken, wie wenn ich jetzt viel Fläche auf einer grünen Wiese habe, aber möglich ist auch eine gute Tierhaltung in einem barocken Ambiente.
Tja, der Sommer steht ja quasi vor der Tür, auch wenn jetzt die Temperaturen anderes zeigen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt ihren interessanten Ausführungen gelauscht haben und sich überlegen, ob sie wieder mal in den Zoo gehen sollen, auf was können sie sich denn freuen in diesem Jahr, in diesem Sommer?
Also ganz bestimmt auf einen kleinen Elefanten, der circa im Juli oder August auf die Welt kommen wird.
Und hört, hört.
Kleine Elefanten sind entzücken auch mich immer noch, weil sie einfach wirklich nett sind. Ich habe die Schwalbensittich-Voliere erwähnt, die wird im Juli fertig sein. Ja, und ansonsten ein Spaziergang einfach im Park mit allen drum und dran, auch ohne besondere Attraktionen, immer einen Besuch wert.
Und Sie hören ja auf mit Ende des Jahres, das ist ja kein Geheimnis mehr.
Das ist kein Geheimnis mehr.
Gibt's genau. Schon, steht ein Nachfolger, eine Nachfolgerin schon fest?
Nein, steht nicht fest, die Ausschreibung ist ja noch nicht draußen, es muss ja ausgeschrieben werden. Und soll eigentlich noch im April der Fall sein, schauen wir noch, ob es sich vor Ostern ausgeht oder dass es nach Ostern wird, aber es wird ausgeschrieben.
Wenn Sie dieser Person dann einen Ratschlag nur geben dürften, was wäre das, ein Satz, den Sie Ihrem Nachfolger, Ihrer Nachfolgerin mitgeben würden?
Sein Team pflegen. Ein guter Zoo ist dann, wenn es den Tieren, den Besuchern und den Mitarbeitern gleichermaßen gut geht. Also das heißt, in erster Linie einmal schauen, ein gutes Team muss auch gepflegt werden, gute Leute erkennen und die arbeiten lassen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis des Erfolgs.
Wunderbar.
Gut, dann danken wir herzlich.
Vielen Gerne. Dank für Ihre Zeit.
Und ja, liebe Gerne. Hörer, sagt uns weiter und in 2 Wochen hören wir uns wieder.
So schaut's aus. Bis bald bei den Gebrüdern Planlos. Mm-hmm.